ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die JustizreporterInnen. Mein Name ist Alena Lagmöller und bei mir ist mein Kollege Max Bauer. Hallo Max.
Ja, hallo Alena. Und wir wollen heute sprechen in unserer Podcast-Folge über den Fall Maja T. Maja T. ist eine non-binäre Person und sitzt in Ungarn in Haft. Und das Besondere an dem Fall ist, dass Maja T. nach Ungarn ausgeliefert wurde, obwohl das Bundesverfassungsgericht hier in Karlsruhe eigentlich gesagt hat, diese Auslieferung nach Ungarn ist rechtswidrig. Der Hintergrund der ganzen Sache ist, dass Maja T. vorgeworfen wird, dass Maja beteiligt gewesen sein soll an Angriffen auf Rechtsextreme in Ungarn, genauer in Budapest, und zwar am sogenannten Tag der Ehre 2023. Ja, und was es mit diesem Tag der Ehre auf sich hat, das lassen wir uns jetzt erklären von unserem Kollegen vom MDR, Edgar Lopez. Er ist bei der Redaktion MDR Investigativ.
Der rechtsextreme Tag der Ehre ist eins der größten rechtsextremen Events Europas, bei dem jährlich aus unterschiedlichen Ländern Hunderte, wenn nicht gar Tausende Neonazis und Rechtsextremisten nach Budapest pilgern, um dort den Gefallenen der Wehrmacht und der Waffen-SS vom Ende des Zweiten Weltkriegs zu gedenken. Das sieht dann teilweise so aus, dass erwachsene Männer, aber auch teilweise schon Kinder in entsprechenden Uniformen dort auflaufen, um einerseits an einem, ja, so einem über 40 Kilometer Hindernismarsch teilzunehmen, aber auch rund um diesen Marsch dann an unterschiedlichen Veranstaltungen teilnehmen, wie Konzerten oder Vorträgen, die dann am gesamten Wochenende in Budapest durchgeführt werden.
Ja, das klingt ja wahnsinnig martialisch. Dieser Tag der Ehre in Budapest in Ungarn, den da Rechtsextreme feiern, gehen. Der Fall Maja T., der hängt jetzt aber ein bisschen mit was anderem zusammen, beziehungsweise damit, dass es natürlich auch Proteste gibt dagegen, vor allem aus dem linksextremen Spektrum. Alena, was hat's mit diesen Protesten auf sich gehabt?
Naja, Ungarn hat da immer eine Menge zugelassen, also allein Nazi-Uniformen tragen, Hakenkreuz binden, SS ruhen, das wäre in Deutschland gar nicht möglich, allein schon, weil es strafbar ist, aber auch dieses Herumlaufen in diesen entsprechenden Uniformen. Ungarn hat da einfach eine Menge zugelassen und es gab aber auch immer wieder, wie du schon gesagt hast, Protest aus dem linksextremen Spektrum. Also auch da wurde international mobilisiert und ich würde sagen, das Ganze gipfelte dann so ein bisschen im Jahr 2023, als es nämlich nicht nur zu Protesten kam, sondern auch zu Angriffen auf die Teilnehmer von diesem Tag der Ehre. Und die sind dann ungefähr so abgelaufen, alle ein ähnliches Muster. Da wurden mutmaßliche oder Teilnehmer von diesem Aufmarsch wurden angegriffen aus größeren Personengruppen heraus. 9 bis 10 Personen sind dann auf eine draufgegangen und dann wurden da Schlagstöcke verwendet und Pfefferspray und die Personen wurden angegriffen, verprügelt und dabei auch teilweise schwer verletzt. Und an diesen Angriffen im Jahr 2023 soll sich dann auch Maja T. beteiligt haben. Maja T. geriet dann auch ziemlich schnell im Nachgang ins Visier der Ermittlungsbehörden, war dann erstmal auf der Flucht und wurde im Winter 2024 gefasst und dann unter ziemlich umstrittenen Bedingungen ausgeliefert. Das hattest du ja eben gerade schon erwähnt und ich glaube, du kannst da noch viel besser darüber berichten als ich, weil du warst damals ja quasi live dabei und hast berichtet, als es um diese rechtswidrige Auslieferung ging.
Ja, das war ein ziemlich verrückter Tag damals. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. War natürlich aber auch so ein Tag, für den man so ein bisschen brennt als Journalist, muss ich sagen. Also wir hatten irgendwie, glaube ich, am Vormittag mitbekommen, dass da eine Entscheidung aus Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht eben kommt, haben dann nachgehakt und hatten dann auch Kontakt zu den Anwälten von Maja. Und ich weiß noch ganz genau, wir waren da zu dritt aktiv, meine Kollegin Gigi Deppe und mein Kollege Kolja Schwarz und ich. Und ich weiß noch, der Kolja, der hat ständig telefoniert mit Berlin, mit der Generalstaatsanwaltschaft, hat auch das LKA Sachsen irgendwie versucht zu erreichen. Die Gigi hat telefoniert mit den Anwälten von Maja, auch mit Majas Vater. Und die haben mir dann den ganzen Vormittag und den ganzen Tag über bis abends ständig ihre neuen Erkenntnisse und das Abgleichen von Informationen reingeholt und das verifiziert. Und ich habe dann irgendwie in die Tasten gehauen und einen Radiobericht nach dem anderen sozusagen geschrieben und produziert. Und das war ein ständiges sozusagen Hin und Her und das war ein ganz spannender Tag. Hintergrund war so ein bisschen, dass Maja ja sehr früh nachts sozusagen zwischen 3 und 4, glaube ich, aus ihrer Zelle geholt wurde, dann Richtung Österreich erstmal gebracht wurde und schon um 6:50 Uhr, glaube ich, dann den Österreichern übergeben wurde und dann durch Österreich nach Ungarn transportiert wurde von österreichischen Beamten und dann um 10 Uhr, glaube ich, schon in Ungarn war. Also eine ziemliche Nacht- und Nebelaktion. Und währenddessen hat dann sozusagen das Team von Mayas Anwälten versucht, das Ganze zu stoppen, hat schon sehr früh in Karlsruhe einen Antrag gestellt, diese Auslieferung zu stoppen. Und dann, als aber Karlsruhe dann entschieden hat, glaube ich um 10.50 Uhr, da war das Ganze dann im Grunde schon zu spät und Maya war schon in Ungarn. Interessant an der ganzen Sache war aber auch, das Verfassungsgericht hat natürlich mitbekommen über die Anwälte, dass die Sache eilig ist und hat, glaube ich, schon sehr früh zwischen 8 und 9 in Berlin bei der Generalstaatsanwaltschaft gesagt, hoppla, hier, wir prüfen das, aber die Generalstaatsanwaltschaft Berlin, die Behörden in Deutschland haben sich nicht drum gekümmert, um diese Entscheidung aus Karlsruhe und haben einfach weitergemacht. Und das ist natürlich rechtsstaatlich ein ziemlich einmaliger Vorgang. Und deshalb kann ich mich auch noch so gut an diesen Tag erinnern, nicht nur wegen der Berichterstattung und unserem Stress, einfach wegen dieses Vorgangs, dass es schon ziemlich einmalig ist. Da macht die Staatsgewalt was, ein Mensch wird ausgeliefert an einen anderen Staat und ein Gericht sagt, stoppt mal, das geht so nicht, aber der Staat hält sich nicht dran.
Und es ist ja nicht nur irgendein Gericht, sondern es ist das Bundesverfassungsgericht. Und mich hat das auch ziemlich bewegt und ich habe mich einfach gefragt, wie geht es Maya T. jetzt da in der Haft? Wie läuft dort auch der Strafprozess in Ungarn ab? Und über diese Themen und noch viele weitere habe ich mit dem deutschen Anwalt von Maya T. gesprochen, der damals auch mit uns in Kontakt stand, mit Sven Richwin. Hallo Herr Richwin.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Richwin, erinnern Sie sich noch an die Ereignisse in dieser Nacht? Also was ist Ihnen da genau durch den Kopf gegangen, als Sie als Ihr Anwalt mitbekommen haben, dass Ihre Mandantin auf dem Weg nach Ungarn ist, während Sie selbst wahrscheinlich gerade daran saßen, eine Verfassungsbeschwerde zu schreiben?
Na, wir standen erstmal vor einem relativ konkreten Problem sozusagen. Es war mitten in der Nacht und das Bundesverfassungsgericht war damals nur per Fax zu erreichen. Das heißt, wir brauchten eine Stelle, wo wir faxen konnten. Und natürlich hat man jetzt auch nicht diese ganzen Unterlagen immer zu Hause. Das heißt, wir haben erstmal ein Team von Leuten sozusagen zusammengesucht, die überhaupt das rein faktisch sozusagen machen konnten und haben eben ich und aber vor allen Dingen auch mein Kollege Mike Elster begonnen, diese einstweilige Verfügung sozusagen zu schreiben. Wir wussten ja, dass es relativ eng ist. Wie eng genau das war, das wussten wir allerdings nicht.
Also Sie wussten schon, dass Maya T. dann auch binnen kürzester Zeit ausgeliefert werden soll?
Naja, Maya hatte ja angerufen sozusagen in der Nacht, hat sich das so ein bisschen ertrotzt. Eigentlich sollte da gar kein Telefonat zugestanden werden und konnte dann meinen Kollegen erreichen. Das war irgendwie nachts, ich glaube um 2 oder so oder 1:30 und hat dann gesagt, okay, die wollen mich jetzt sofort ausliefern. Und dann hat sich sozusagen das alles in Bewegung gesetzt. Also ab dem Zeitpunkt, dann wollte mein Kollege nochmal mit dem Beamten reden, hatte mit dem LKA-Person, das war jemand vom LKA Sachsen, geredet am anderen Seite der Hörer und hat gesagt, okay, wir werden dagegen vorgehen, auch beim Bundesverfassungsgericht. Und dann hat er gesagt, okay, wir rufen zurück, wir müssen nochmal Rücksprache halten mit der Generalstaatsanwaltschaft, was das denn jetzt bedeutet. Und dann kam irgendwann der Rückruf und dann hat er gesagt, ja, wir setzen das jetzt fort.
So. Es gab dann ja nochmal so ein kleines Politikum, weil die Generalstaatsanwaltschaft in einer Anhörung vom Abgeordnetenhaus erstmal gesagt hat, da sei gar nicht die Rede von einer Verfassungsbeschwerde gewesen.
Genau, später haben sie da ein bisschen zurückgerudert und haben gesagt, naja, jedenfalls der LKA-Beamte hat ihnen gegenüber davon nichts gesagt, sondern hat sozusagen nur gesagt, ja, das sind Anwälte, die wollen sich beschweren. Also ein bisschen eine verkürzte Version davon. Und das kann auch sein. Das wissen wir einfach nicht, schlichtweg nicht. Das ist auch nicht rauszufinden. Sozusagen, das ist ja so ein bisschen eine Kommunikation über Bande, wie jetzt so der LKA-Beamte mit der Generalstaatsanwaltschaft geredet hat und was der denen erzählt hat oder nicht. Das wissen wir nicht. Ein direktes Gespräch gab es nicht, war nicht möglich zu dem Zeitpunkt. Und die haben gesagt, okay, wir setzen es auf jeden Fall fort. Später haben wir dann aus den Akten gesehen, dass das auch so geplant war tatsächlich, dass es schwer aufzuhalten gewesen wäre, weil das ein unglaubliche Maschinerie war, die da in Gang gesetzt worden ist. Und dass, glaube ich, dieser Störfaktor da gar nicht so richtig eingeplant war. Ich glaube, es war schon nicht eingeplant, dass überhaupt wir da von Kenntnis haben. Also wir haben ja schon von diesem Beschluss erst sehr spät erfahren, nach allen anderen. Also schon am Nachmittag ist das kommuniziert worden. Konnten wir dann anhand der Akte sehen, an ja bundesweit alle Behörden bis hin zur Polizei nach Ungarn, also kurz vor 2, ja, und nur wir waren nicht in diesem Verteiler, denen da Bescheid gesagt wurde. Und wir haben es dann über Bande quasi erst mitbekommen, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt dann eben auch beim BGH die Erlaubnis eingeholt werden musste, weil die haben ja auch ihr eigenes Verfahren betrieben, dass die sozusagen das zurückstellen und dann quasi die Freigabe dafür auch geben. Und ist wir haben letztlich das darüber erfahren sozusagen und haben dann nachgefragt, okay, was ist, gibt es eigentlich ein Urteil dazu? Und dann ist uns gesagt worden, ja, es gibt ein Urteil, wir stellen Ihnen das denn demnächst zu. Und das kam dann irgendwann 5 Uhr irgendwas.
Und das war dann das Urteil vom Kammergericht Berlin, wo quasi dann zugelassen wurde, dass Maya T. ausgeliefert wird.
Genau. Ab dem Zeitpunkt war es ja sozusagen ernsthaft oder eine ernste Gefahr, wenn man so sagen will, für unsere Mandantin. Trotzdem haben wir ja auch tatsächlich reell nicht damit gerechnet, dass die das sozusagen unmittelbar umsetzen. Das ist auch eher total unüblich, ehrlich gesagt.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob das üblich ist, wenn man eine Auslieferungsentscheidung hat. Da gibt es ja eigentlich nur diese eine Instanz. Danach ist nur noch die quasi der Gang vor das Verfassungsgericht möglich. Ist das üblich, dass die Behörden dann so schnell aktiv werden?
Eigentlich nicht. Also weder unsere Erfahrung noch die Erfahrung von allen Kolleginnen und Kollegen, die da irgendwie auf dem Gebiet tätig sind. Ich habe jetzt wirklich im Rahmen von diesem Verfahren mit ziemlich vielen geredet. Ist das extrem unüblich. Es kommt schon vor, dass das manchmal schnell geht oder auch, dass Anwälte und Anwälte überhaupt von dem Vorgang auch nur spät erfahren sozusagen oder später erst mandatiert werden. Aber das führt halt in der Regel dann dazu, dass es dann so ein Eilverfahren noch gibt, während die Person am Flughafen ist zum Beispiel oder so. Aber dass es sozusagen so eine enorme Beschleunigung gibt mit Hubschrauber und dass es sozusagen so minutiös quasi vorgeplant ist, das ist mir aus keinem anderen Fall bekannt. Es gab quasi faktisch keine Möglichkeit, dazwischen zu kommen.
Und zu der Tragik dieser Geschichte oder dieses Falls gehört ja auch, dass Maya T.'s Verfassungsbeschwerde erfolgreich war, sowohl im Eilverfahren am nächsten Tag als auch dann in der Hauptsache. Können Sie noch mal kurz erklären, warum Karlsruhe gesagt hat, dass Maya T. nicht ausgeliefert werden darf?
Na, es ging schon im Vorfeld tatsächlich um die Haftbedingungen vor allen Dingen, aber auch um die rechtsstaatlichen Verhältnisse in Ungarn. Es gibt da eine ganze Menge Berichte von NGOs aus dem Rahmen sozusagen von der Europäischen Kommission, aber auch von NGOs, die sich die Gefängnisse angucken in Ungarn selbst. Und dann hatten wir eine ganze Reihe von einstaatlichen Versicherungen zusammengesammelt von Personen, die da vor kurzem sozusagen inhaftiert waren und das geschildert haben. Also es hat sich quasi aufgedrängt, dass das verstößt gegen den Menschen, das Verbot der menschenunwürdigen Behandlung. Und darauf hat sich dann auch das Bundesverfassungsgericht fokussiert, hat gesagt, das ist sozusagen ein Verbot der unmenschlichen Behandlung und Folter, also jetzt auch nicht irgendeine Geschichte auf europäischer Ebene nach der Europäischen Grundrechtecharta. Und hat gesagt, es kommt quasi noch dazu, dass sich Maya eben selbst als non-binär versteht. Langläufig kann man es vielleicht so als queer bezeichnen, also jedenfalls sich sozusagen kein Pronomen gibt. Und gerade das sozusagen sehr konträr ist auch mit der Staatsdoktrin oder mit der Staatspolitik in Ungarn. Gerade Orbán fährt da ja ein sehr hartes Regime. Jetzt vor kurzem wollte er sozusagen da die Pride-Parade verbieten, beziehungsweise hat es auch, aber konnte es dann irgendwie nicht umsetzen. Und dass eben darüber hinaus das ungarische System gar nicht eingestellt ist, solche Personen wie Maya würdig unterzubringen oder auch nur zu schützen vor möglichen Übergriffen.
Nun ist es ja im Auslieferungsverfahren so, dass da zumindest auf europäischer Ebene, dass es da erstmal ein grundsätzliches Vertrauen zwischen den Staaten gibt und dass man eigentlich, also jetzt mal stellen wir uns mal vor, jemand würde nach Frankreich ausgeliefert werden, dass da eigentlich gar nicht so genau nachgeprüft wurde. Ungarn war es jetzt, also so habe ich die Entscheidung verstanden, in Bezug auf Ungarn war es jetzt aber so, dass man aufgrund eben dieser Berichte von NGOs und von Ex-Inhaftierten, dass das eben dieses grundsätzliche Vertrauen für das Verfassungsgericht erschüttert hat, kann man das so sagen?
Naja, die haben jedenfalls gesagt, man muss ein bisschen genauer hingucken. Also man kann sich jetzt nicht darauf verlassen. Also dieses System des gegenseitigen Vertrauens, das lebt schon davon, dass die Staaten sich gegenseitig quasi zusichern, dass sie sich an die geltenden Regularien halten, die man sich europaweit gegeben hat. Das hat Ungarn auch versichert. Die haben relativ Allgemeinplätze geschildert. Ja, wir halten uns an die Menschenrechtskonvention und wir behandeln unsere Gefangenen gut, so. Aber ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, naja, wenn es aber so viele Anhaltspunkte gibt, ja, oder so viele Indizien, dass es eben so viele Verstöße gibt, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, das sind jetzt so Einzelfälle, dann muss man sich das eben ein bisschen genauer erklären lassen oder dann braucht man eine bisschen genauere Garantie, dass das eben in diesem Fall nicht passiert. Oder dass in diesem Fall sozusagen diese Standards eingehalten werden, die europaweit sich da gegeben wurden. Und eine zweite Ebene ist ja noch, es gibt auch gar keine europaweite Gleichzeitigkeit der Behandlung sozusagen. Also Italien und jetzt auch Frankreich, die haben ja gesagt, das reicht uns nicht. Wir liefern jedenfalls auch in diesem Komplex die Personen nicht nach Ungarn aus. Ja. Und das heißt, das scheint schon unterschiedliche Vertrauenspositionen zu geben, obwohl sich alle auf dem gleichen europäischen Rechtsgrundsätzen sozusagen bewegen.
Das ist mit Italien und Frankreich, das ist ein Aspekt, auf den ich später auch noch mal zu sprechen kommen werde. Aber wenn wir jetzt über die Entscheidung vom Verfassungsgericht sprechen, dann drängt sich ja quasi die Frage auf, haben sich diese Befürchtungen aufgrund von diesen Berichten von NGOs, von Ex-Inhaftierten, haben die sich bewahrheitet? Wie geht es Maya T. jetzt in ungarischer Haft?
Ja, also aus unserer Sicht haben die sich leider sehr bewahrheitet. Wir fanden schon vor, diese Berichte so einschneiden. Also wir mussten uns ja tatsächlich Wochen, Monate lang en Detail damit beschäftigen, wie schlecht da Menschen behandelt werden. Wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass das Kammergericht so entscheiden kann, weil die haben ja die gleichen Berichte gelesen wie wir. So, das war schon so der erste Schock eigentlich, dass das alles so ein bisschen übergangen wurde und gesagt wurde, okay, ist schon vielleicht nicht so schlimm. Und dann ist es so, es hat sich schon also relativ schnell gezeigt, dass genau das, was befürchtet wurde und was eben auch die anderen dort erlebt haben, sich auch bei Maya bewahrheitet hat. Also Maya ist so relativ rigide in einer kleinen Zelle untergebracht worden, ohne vernünftige Sonnenlichteinstrahlung. Es gab Befall von Ungeziefer, von Bettwanzen. Es gab zumindest die ersten Monate eine 24-Stunden-Kameraüberwachung, egal wo Maya sich in diesem kleinen Zimmer befand. Und ist auch die ganze Zeit sehr schlecht tatsächlich von den Wärterinnen dort behandelt worden. Viel beschimpft und bedroht worden. Natürlich einiges auf Ungarisch, aber so ein paar Schimpfworte konnte sich dann schon merken. Und ist außerhalb der Zelle jeweils immer nur in so einer Art Sicherheitskordon von bewaffneten Wärtern verbracht worden. Immer mit Handschellen gefesselt. Also alles die ganzen Aspekte, die schon auch sich aus den anderen Berichten ergeben, haben sich dann bei Maya eben leider auch bewahrheitet.
Jetzt ist Maya T. in den Hungerstreik getreten, um eben menschenwürdige Haftbedingungen quasi, naja, zu erpressen. Wie geht es Maya T.? Also ich glaube, dieser Hungerstreik läuft ja seit dem 5. Juni, zur Zeit der Aufnahme, also fast einen Monat.
Ja, also Maya geht es tatsächlich zunehmend schlecht. Hauptproblem war oder ist auch in dieser Haft, neben diesen Sachen, die ich geschildert habe, die Isolation. Maya ist jetzt ununterbrochen, also quasi fast ein Jahr in Isolationshaft. Und wird stündlich geweckt, also konnte die ganze Zeit nicht durchschlafen.
Entschuldigung, aber warum wird sie stündlich geweckt? Wurde dafür mal eine Erklärung abgegeben?
Nee, Erklärung gibt es eigentlich immer gar nicht für keine dieser Maßnahmen. Das ist nochmal so ein Nebenswitch. Sie haben die Möglichkeit, dagegen Beschwerde einzureichen oder sich das erklären zu lassen. Es kommt aber keine Antwort. Also gegen die originären Haftbedingungen sind Beschwerden eingereicht worden, es wird aber einfach nicht entschieden. Damit gibt es auch keine Möglichkeit, sozusagen da weiterzugehen oder sogar bis zu einer europäischen Gerichtsebene, weil die Sachen da einfach nicht bearbeitet werden oder es wird sozusagen einfach ausgesessen.
Und also mit diesem stündlichen Wecken ist das nach wie vor so?
Ja, das war jetzt nach wie vor so. Jetzt ist Maya seit gestern in ein Haftkrankenhaus verlegt worden, kurz vor die rumänische Grenze, weil tatsächlich da jetzt auch mal eine vernünftige ärztliche Betreuung sinnvoll ist. Das Problem ist aber, das war jetzt auch schon bei diesen anderen Durchsuchungen in diesem Hungerstreik so, dass es da eigentlich gar keine dolmetschende Person gibt, sondern also die reden kein Deutsch, kein Englisch. Ist relativ schwierig, das war auch vorher schon relativ schwierig für Maya zu schildern, wie es überhaupt geht oder was die Probleme sind oder so. Und so sind auch so ein bisschen diese Berichte zustande gekommen, warum das Gericht das auch immer weiter durchgewunken hat. Jetzt, die haben ja die letzten Termine noch stattfinden lassen, in dem gesagt haben, ja, Maya ist schon haftfähig, weil sozusagen diese Berichte dann gar nicht aufgenommen wurden. Also der Anwalt hat das dann da auch vor Gericht vorgetragen, warum das da eigentlich alles gar nicht steht, was Maya gesagt hat. Und das ist auch ein Problem. Aber auf jeden Fall ist es so, Maya geht's nicht gut. Ich muss ein bisschen dem entgegentreten, dass sie gesagt haben, naja, Maya versucht das ein bisschen zu erpressen. Das ist, glaube ich, nicht so. Es ist schon ein sehr starker Ausdruck von Hilflosigkeit und von Ratlosigkeit auch, dass Maya in so einer Situation ist, wo es sehr, sehr lange sozusagen jetzt schon gar keine Änderung in Sicht ist und alles Mögliche versucht wurde auf juristischem Weg, auch politisch angeblich, und sich daran einfach nichts verbessert. Das ist letztlich schon eher so ein Hilferuf, glaube ich.
So ein letztes Mittel im Prinzip.
Genau. Er hat ja sonst sozusagen prozessual und sonstig kaum Möglichkeiten, da in Erscheinung zu treten. Genau, und es dient natürlich auch dazu, zu sagen, okay, ich lasse jetzt hier, das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, aber ich lasse diesen, ich würde sagen, Schauprozess, der stattfindet, jetzt nicht einfach so durchlaufen, sondern zeige, dass ich mich meinen Möglichkeiten dagegen wehre und da eben nicht das einfach nur aussitze.
Lassen Sie uns gleich noch über den Prozess reden. Ich habe noch eine Frage. Dieses Krankenhaus, in das Maya T. verlegt wurde, das ist irgendwie an der rumänischen Grenze, ich habe gelesen, so 280 Kilometer von Budapest entfernt. Warum ist Maya T. da jetzt so weit entfernt von Budapest? Budapest, also so irgendwie ganz weit weg.
Das wissen wir nicht. Und dafür gibt es keine richtige Begründung. Es gibt natürlich noch viel dichtere Möglichkeiten an Budapest oder auch an der österreichischen Grenze. Aber warum das da jetzt ausgewählt wurde, weiß ich nicht. Bösartig könnte man das interpretieren. Das ist natürlich tatsächlich so weit weg wie möglich. Also viel weiter geht es nicht. Und auch dadurch nur schwer zu erreichen oder zu sehen, was da passiert, sowohl für Pressevertreterinnen als auch für Familie oder uns oder irgendeine Art von Betreuung.
Dann lassen Sie uns jetzt mal über den Prozess sprechen. Es gab ja schon im Vorfeld die Sorge, das hatten Sie ja eben schon erwähnt, dass dieser Prozess nicht rechtsstaatlich ablaufen könnte. Jetzt hat er im Februar diesen Jahres begonnen. Sie waren an vielen Verhandlungstagen da, das haben Sie mir gesagt. Wie ist denn da grundsätzlich so die Atmosphäre?
Genau, es gab jetzt so 6 Verhandlungstage, inklusive einem so eine Art Vorverhandlung, wo es die Möglichkeit gibt, so einen angebotenen Deal anzunehmen oder nicht. Das war in Meyers Fall, bei Verzicht auf jegliche Art von Verteidigung, eine Annahme von 14 Jahren zu verschärften Haftbedingungen.
Was sind verschärfte Haftbedingungen?
Es gibt offensichtlich in Ungarn 3 Arten von Haftstufen. Das bedeutet jetzt nicht, dass es ein besonders strenges Haftanstalt ist, sondern das bestimmt sozusagen die Haftbedingung, also Hofzeit oder Essenszeit oder sowas, wie was man in Deutschland so Umschluss nennen würde oder so oder nicht. Das heißt, das wäre vermutlich sowas wie, oder es ist uns so erklärt worden, so ein bisschen tatsächlich die Unterbringung, die Maya aktuell hat. Also sehr scharfe Isolationshaft mit wenig Kontakt zu anderen oder gar kein Kontakt zu anderen Gefangenen und relativ wenig sonstige oder gar keine Beschäftigungsmöglichkeiten.
Also darauf das dann ungefähr 14 Jahre?
Ja, das war das Angebot bei einem pauschalen Geständnis.
Und das hat Maya T. dann nicht angenommen, richtig?
Nee, das hat Maya nicht angenommen. Das hätte auch verhindert, dass man überhaupt mal quasi über diese ganzen Vorwürfe redet. Also es ist generell so, dass der Kontext, in den Maya da oft gesetzt wird, der ist stark verzerrt. Oder die Vorverurteilung, die in der Öffentlichkeit oder auch in der ungarischen Presse stattfindet. Zum Beispiel dieses Video, was da immer im Fernsehen zu sehen ist, wo Leute jemanden zusammenschlagen vor so einem Laden. Das wirft nicht mal die Staatsanwaltschaft Maya vor, dass Maya daran beteiligt gewesen sein soll. Das wird aber quasi immer als Beispiel angeführt und da so vermengt und so ein bisschen der Eindruck erweckt, okay, Maya soll jetzt eine von diesen Personen sein. Das ist nicht so. Ja, selbst nach Schilderung der Staatsanwaltschaft soll Maya eine ganz andere Rolle in diesem Bekanntenkreis da gehabt haben, wenn überhaupt.
Okay, das ist ja total interessant, weil dieses Video, das, wenn man nach Maya T. im Internet sucht, das taucht ja immer und immer und immer wieder auf. Und klar, da erkennt man niemanden drauf, weil alle eben vermummt sind und das ist so von schräg oben gefilmt. Aber was wird denn Maya T. überhaupt dann konkret vorgeworfen?
Na, die grundsätzliche Konstruktion funktioniert über eine kriminelle Vereinigung. Und die sagen, verschiedene Leute, die haben sich da zusammengefunden am Rande von diesem Neonazi-Aufmarsch in Budapest und hätten dort eben Rechtsextremisten aus diesem Spektrum überfallen. Und dann gibt es diese Aufnahmen und es gibt andere Aufnahmen auch tatsächlich aus dem Umfeld von Überfällen. Und man sieht in der Regel Leute, die man nicht erkennt. Und dann haben die Aufnahmen von zu ganz anderer Zeit, Tage früher, wo auch einzelne Personen zu sehen sind. Und da sagen die, eine von diesen Personen soll Maya sein. Und die führen dann sozusagen zu einer Identifikation anhand der Kleidung. Die sagen, hier grüne Mütze, das soll die Person sein. Und dann kommen die darüber dahin, die werfen Maya zum Beispiel vor, die haben so Elektrobusse in Budapest, in so einem Elektrobus gewesen zu sein, zusammen mit einer Person, die später überfallen wurde. Mehr ist da gar nicht zu sehen. Daraus schließen die, okay, Maya hätte diese Person ausspioniert, damit die später überfallen werden konnte, zum Beispiel. Das ist sozusagen quasi die Ebene von Vorwürfen.
Und dafür hat man jetzt ja eigentlich einen Strafprozess, wo dann eine Beweisaufnahme gemacht wird und man dann eben diese, in Anführungszeichen, diese Hypothese erstmal über den Tathergang, wo die dann irgendwie bewiesen werden muss von der Staatsanwaltschaft und das kann dann von der Verteidigung angegriffen werden. So wäre es zumindest in Deutschland.
Genau, so funktioniert es nicht. Es werden Videos gezeigt von Personen, die werden aber gar nicht genau benannt. Es wird gar nicht gesagt, wer sein soll, sondern die sagen quasi, okay, Teil der kriminellen Vereinigung, es reicht quasi, dass die irgendwas machen für die Zurechnung. Das ist schon mal das erste Problem. Also in Deutschland würde so ein Prozess relativ viel Energie darauf verwenden, rauszufinden, welche Person ist eigentlich was, um sich über Tatbeiträge oder eben auch nicht unterhalten zu können. über verschiedenste Methoden. Gutachten dauert lange, ist aber relativ spezialisiert in Deutschland. Das läuft da aber nicht so. Dazu kommt, dass dieser ganze Prozess vor allen Dingen so abläuft, dass mehr oder weniger die Aktenlage vorgetragen wird. Also noch nicht mal die ganze Akte natürlich, sondern jeweils die Ergebnisberichte, die werden immer vorgelesen von dem Richter, der sagt, okay, jetzt beschäftigen wir uns mit dem Tatort irgendwas Platz. Und dann sagt er, okay, dazu haben die Ermittlungsbehörden das und das festgestellt. Dann trägt er das vor, ganz am Anfang tatsächlich, und führt dann wie in so einem, ja, das heißt so episches Theater, wie so ein Erzähler durch die Geschichte, sagt dann, okay, wir sehen jetzt ein Video, und dann nimmt das, jedes Mal sagt er dann, und was wir jetzt gleich sehen werden, ist das und das. Und dann sagt er, jetzt sehen wir, wie die Täter die und die Person dort und dort schlagen. So. Und dann wird das gezeigt. Das heißt, diese ganzen Beweismittel dienen so ein bisschen als Deko, muss man sagen. In Deutschland würde man sich ein Beweismittel oder mutmaßlich Beweismittel angucken und dann können sich alle Seiten darüber verständigen, was sieht man denn da eigentlich oder nicht. Oder man kann sich auch darüber streiten. Und das Ergebnis steht hier aber schon vorne. Das ist sozusagen, also dass diese Rolle, die in Deutschland so eine Anklage hat, die ist einfach hier schon im ganzen Prozess so. Also in jeder Phase wird quasi das Ergebnis vorweggenommen und gesagt, okay, jetzt schauen wir uns das an. Die dauern auch gar nicht lange dann, die Beweisaufnahmen. Also es wird dann gezeigt, es wird quasi abgenickt und dann geht man zum nächsten.
Aber was ist dann die Aufgabe der Verteidigung? Was macht Meyer Thies, ungarischer Verteidiger?
Also der hält schon Gegenreden, also sagt schon, okay, das habe ich jetzt nicht gesehen oder das ist jetzt nicht Teil davon. Aber man hat nicht das Gefühl, dass das zu irgendwas führt, sozusagen. Also der Richter guckt sich das total teilnahmslos an und macht dann einfach weiter. Also das ist so ein bisschen wie so eine Stellungnahme fürs Protokoll so ein bisschen. Und es findet aber keine besonders investigative Befragung statt. Es wäre ja auch interessant zum Beispiel, wo kommen diese Videos her? Ja? Oder wer hat die ausgewertet? Oder wer kommt überhaupt zu dem Ergebnis, dass das diese Person ist oder eine andere? Ja? Also in Deutschland würde man sich sehr viel mit den Ermittlungsbehörden beschäftigen, welche Expertise die haben und woher die diese Vergleichsbilder nehmen. Das findet da aber einfach nicht statt. Ich glaube auch deswegen, weil die ungarischen Behörden, das hat die Staatsanwaltschaft schon ganz am Anfang gesagt, die haben eben diese Ergebnisse vor allen Dingen von den deutschen Behörden bekommen. Das sind gar keine Eigenleistungen sozusagen von denen.
Wie können die denn die Überwachungskameras, die hingen ja in Ungarn. Also die muss ja wahrscheinlich dann die ungarische Polizei ausgewertet haben.
Also nach meinem Verständnis haben die Ungarn diese Videos nach Deutschland geschickt und die haben die ausgewertet. Die Auswertungen sind auch auf Deutsch. Das ist noch ein zweites Problem von der Verhandlung, dass große Teile dieser Akte gar nicht ins Deutsche übersetzt sind, beziehungsweise die werden peu à peu ins Deutsche übersetzt. Und zwar immer so, der Richter sagt, die Verhandlung folgt der Übersetzung. Das heißt, es wird ein Teil übersetzt und dann gibt es eine Befragung von diesen Zeugen. Oder das ist dann sozusagen Thema in dieser Verhandlung. Und dann wird ein weiterer Teil von der Akte übersetzt und dann ist das Thema irgendein anderer Platz oder so. Also es ist nicht so, dass man am Anfang quasi das gesamte Aktenkonvolut hat und weiß, was so passiert, sondern es ist wie so eine Serie. Also es gibt immer ein neues Stück und damit kann man sich dann beschäftigen, ohne dass man quasi den Gesamtblick hat, also aus Verteidigersicht.
Also Sie haben eben auch noch die Zeugen erwähnt, das ist ja eigentlich auch eine spannende Sache, weil das ja eben so ein politisch aufgeladener Prozess ist, da haben Linksextremisten mutmaßlich Rechtsextremisten angegriffen und verprügelt. Was ist denn mit den Zeugen? Werden die da auch befragt? Wie funktioniert das?
Ganz unterschiedlich, teilweise treten die da auf im Gerichtssaal, teilweise werden die per Video zugeschaltet, das war zum Beispiel so bei Personen aus Polen. Da war es zum Beispiel auch so, da wurde am Anfang dann gesagt, ja, okay, sind Sie jetzt auch alleine im Raum? Ja. Und dann später waren aber plötzlich dann alle drei gleichzeitig da und haben sich Gedanken gemacht, ob sie jetzt diese Person wiedererkennen oder nicht. Und diese Zeugenaussagen, die dienen aber eigentlich auch nur dazu, das zu bestätigen, was sie schon früher mal ausgesagt haben, unter welchen Verhältnissen auch immer, gegenüber der Polizei. Und der Richter liest quasi zuerst immer deren Aussage vor. Dann können die was dazu sagen. Und dann haben die jetzt auch gesagt, also zum Beispiel die aus Polen, meine ich, sie erinnern sich gar nicht daran. Also sie erinnern sich nicht mal an diese Vergleichsfotos, um dass ihnen diese vorgelegt wurden. So, ja, damit wäre die Sache in Deutschland schon vorbei gewesen. Und dann sagt der Richter, ja, okay, nehmen Sie dann Bezug auf Ihre Aussage, die Sie damals gemacht haben. So, und dann haben sie gesagt, ja, nehmen wir Bezug, fertig. So, und damit gilt es quasi als, ja, diese Personengruppe wurde identifiziert, obwohl er in der Verhandlung gesagt hat, ja, ich erinnere mich da überhaupt gar nicht mehr dran. Also weder an das Ereignis, noch dass mir die Polizei diese Fotos gezeigt hat.
Ich denke die ganze Zeit, man könnte aus dem, was sie schildern, eigentlich eine super Revisionsklausur im zweiten Staatsexamen basteln, wo man dann Fehler irgendwie in der Hauptverhandlung identifizieren muss als Prüfling, als Kandidat und dann eben feststellt, es wurde ein Protokoll verlesen, aber eben nicht nur zur Gedächtnisstütze, sondern quasi hat es die Zeugenaussage ersetzt und da wurden irgendwie drei Zeugen gleichzeitig befragt und so weiter. Also es funktioniert auf jeden Fall deutlich anders als in Deutschland. Jetzt wäre meine Frage, ist das in Ungarn generell so oder liegt es einfach daran, dass das ein besonderer Prozess ist unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen, der eben politisch aufgeladen ist, wenn man es mal so verkürzen möchte? Oder wie gesagt, läuft das immer so ab?
Der Verteidiger dort vor Ort und auch die anderen Juristen dort vor Ort, die sagen uns, das ist schon speziell in dem Fall, das sei angeblich nicht immer so. Die Sicherheitsvorkehrungen, die seien schon öfter so. Also das muss man sich ja vorstellen, Meier kommt da rein mit bewaffneten, vermummten Sicherheitskräften tatsächlich an so einer Leine und Hand-Fuß-Fesseln, alles. Die sind auch die ganze Zeit dann da. Und dann gibt es eine mal besser, mal schlechtere Übersetzung, so eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher. Das sind sozusagen die generellen Verhandlungsbedingungen. Der Verteidiger sitzt gar nicht neben Meier, der sitzt ganz woanders in diesem Raum. Das heißt, die können sich nicht unterhalten untereinander oder austauschen. Bei einigen wenigen Gelegenheiten hat Meier es nicht mehr ausgehalten und dann auch mal selber eine Nachfrage gestellt an die Zeugen, weil so eine Kommunikation in der Verteidigung da einfach gar nicht möglich ist. Und im Zuschauerraum haben sie ungefähr, also was weiß ich, 50% oder jedenfalls einen großen Anteil in rechtsextreme Szene, die sind da auch sehr präsent. Also das ganze Setting hat schon was ein bisschen Angstanflößendes, glaube ich. Also ich finde es schon anstrengend als Zuschauer, aber als angeklagte Person wäre es wahrscheinlich kaum auszuhalten. Die Art, wie die Verhandlungen führen, also dass da sozusagen der Richter das sehr alles so für sich entscheidet, scheint tatsächlich leider eher so üblich zu sein. Wir sind ja auch beim Einzelrichter, trotz einer Strafandrohung von 24 Jahren. Ja, da könnte man sich mal in Deutschland über eine vernünftige Kammerbesetzung unterhalten. Das ist da nicht so, sondern es ist eine Person, die das alles entscheidet.
Also vielleicht nochmal kurz zur Klarstellung. In Deutschland wäre das eine große Strafkammer. Die wäre, glaube ich, mit drei Berufsrichtern und in der Regel zwei Schöffen besetzt. Also da würden fünf Leute sitzen und gemeinsam über so ein hohes Strafmaß entscheiden.
Genau, was ja auch wichtig ist, dass man mal unterschiedliche Sichtweisen hat auf diese Sachen. So ist das aber wie am Amtsgericht quasi, die Bedingungen. Und der gestaltet auch diesen Prozess alleine. Ansonsten haben wir uns gesagt, also sonst die Rahmenbedingungen, die sind sonst eher unüblich. Also dass jemand so lange auch in Untersuchungshaft ist und die isolierten Bedingungen und so. Das gibt es schon in Ungarn, aber eben bei anderen Vorwürfen. Nicht bei sowas wie Körperverletzung, auch bei schweren Körperverletzungen oder so. Also Fälle gibt es ja durchaus auch da öfter in anderen Kontexten. Aber das Setting ist jetzt eben schon besonders aufgeladen. Es wird schon geführt wie so ein Terroristenprozess nach Klischee. Und das ist üblicherweise eben nicht der Fall.
Und es dauert ja auch relativ lange. Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass der erste Verhandlungstag oder ich glaube der erste richtige Verhandlungstag im Februar war. Und in Deutschland müsste alle drei Wochen wenigstens ein Verhandlungstermin angesetzt werden, sonst müsste man nochmal von vorne anfangen. Und so ein Beschleunigungsgrundsatz, auch wenn jemand da irgendwie unter verschärften Bedingungen in Haft sitzt, den scheint es in Ungarn auch nicht zu geben, oder?
Nee, gar nicht. Also die haben sehr, sehr lange Fristen, wie sie da Verhandlungstermine setzen können. Uns gesagt worden, das ist jetzt auch schon, sei schon spektakulär schnell jetzt sozusagen da für ungarische Verhältnisse. Ansonsten sind da irgendwie alle paar Monate mal ein Termin, was natürlich auch bedeutet, dass Leute da extrem lange unter diesen Bedingungen in Untersuchungshaft sitzen können. Und das wird tatsächlich das eins von den wenigen Sachen, die so ein bisschen dem öffentlichen Druck zugeschrieben werden oder des politischen Engagements des deutschen Konsulats, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, dass sie gesagt haben, okay, das geht jetzt mal ein bisschen schneller als sonst, weil die Verhältnisse so im Fokus stehen.
Wie lange wird es dann vielleicht ungefähr noch dauern, bis ein Urteil verkündet wird?
Also der Richter hat gesagt, er plant das bis Ende des Jahres, also Oktober. Bis Oktober ist jetzt terminiert. Und die machen jetzt eine Sommerpause, es geht dann sowieso erst im September weiter und dann würde er gerne sozusagen zu einem Urteil kommen. Das ist deren Idee.
Aber dann wird es wahrscheinlich noch ein Rechtsmittel geben.
Genau, dann gibt es noch ein Rechtsmittel. Ist die Frage, wie sinnvoll das ist, das einzulegen, also zumindest soweit wir das beeinflussen können, weil ja dann diese Untersuchungshaftmaßnahmen die ganze Zeit weiter andauern. Das muss man dann entscheiden, ob das überhaupt was bringt. Tatsächlich, also ob da überhaupt Hoffnung besteht auf eine Verbesserung. Bisher erleben wir den Prozess eher nicht so, dass sich da ernsthaft mit den einzelnen Aspekten auseinandergesetzt wird. Also es fängt schon auch an mit der Rolle der Zeugen. Die Staatsanwaltschaft hat und auch die ungarische Öffentlichkeit oder jedenfalls sozusagen die Großteil davon haben eben die Erzählung, okay, da wurden arme Touristinnen überfallen von deutschen Extremistinnen, die nach Ungarn gekommen sind. Und das wird auch in der Verhandlung so weitergeführt. Also der wird dann, die erzählen dann auch, ja, wir sagen, wollten uns nur die Stadt angucken, also die Zeugen jetzt und so. Und wenn man sich die Leute aber anguckt und die googelt, sind das wirklich alles, also sind auch keine mutmaßlichen, sondern ernsthafte Rechtsextremisten. Also der eine ist so ein, spielt in einer ganz bekannten Blood and Honor Band, das ist sozusagen ein Neonazi-Netzwerk, was in Deutschland verboten ist. Der andere kandidiert für eine rechtsextreme Partei in Polen. Das wird aber alles weggedrückt. Und selbst wenn es darum geht, was die da eigentlich so getragen haben, wird darauf gar nicht eingegangen. Das Gericht fragt uns schon immer, ja, hatten sie denn auch hier besonderen Sachen an oder so? Was hatten sie denn so an? Dann erzählt der eine, dieser Sänger sagt, ja, ich hatte so eine Mütze an. Wie sah die aus? Ja, die hatte so einen Totenkopf und dann geht es gleich weiter. Also, dass der einfach so eine SS-Mütze auf hatte, ja, wird gar nicht thematisiert. Oder diese andere Zeuge, einer aus Deutschland schildert, ja, ich hatte so eine Jacke an von Thor Steiner. Da war eine 44 drauf. Da wird dann auch gesagt, ja, okay, alles klar, 44 so. Und jetzt ist aber 44 ist sozusagen ein bekanntes Symbol für auch für SS, wenn man dieses 4 eben schräg schreibt. Da gab es auch so einen Skandal bei so T-Shirts zur Weltmeisterschaft. Das wird aber gar nicht thematisiert. Niemand sagt das. Es ging ja immerhin um einen SS-Marsch oder sozusagen in Erinnerung an einen SS-Ausbruch aus Budapest in den letzten Kriegstagen, dass die vielleicht da eben nicht nur im Urlaub waren und vielleicht auch eine Belastungstendenz haben sozusagen, ja, gegenüber den Leuten, die da angeklagt sind, das spielt gar keine Rolle. Und dann ist aber offensichtlich, es gibt ja parallel noch einen Prozess gegen Hanna in München. Offensichtlich ist der eine Zeuge auch dort befragt worden und ist anders befragt worden als in Ungarn. Und er hat sich ernsthaft da sehr lange darüber beschwert, hat dem Richter einen Brief geschrieben, hat sich lange darüber beschwert, wie gemein er befragt worden ist in Deutschland. Also das scheint nicht so üblich zu sein, ehrlich gesagt, da mal nachzuhaken und zu gucken, welche Rolle haben eigentlich die Zeugen da in so einem Prozess. Also man hat schon den Eindruck, dass eigentlich das Urteil mehr oder weniger feststeht und der Richter so ein bisschen das als Bestätigung sich die Sachen raussucht, die er braucht und das eben so vorführt, muss man sagen, die Öffentlichkeit, diese Akte.
Was macht das mit Ihnen als deutscher Rechtsanwalt, der sich dieses Verfahren anguckt, vom Zuschauerrang aus?
Ja, ist schwierig. Ist schwierig, dann immer ruhig zu bleiben und dann selber da nichts machen zu können. Ich bin jetzt ja auch nicht nur ein neutraler Zuschauer, sondern ich kenne ja sowohl die Akte, jedenfalls soweit man die hat, und natürlich auch Maya besser. Ich habe nach der Verhandlung neben einem gesessen, neben einem Pressevertreter, und der hat auch gesagt, naja, das hat ja irgendwie auch mit Rechtsstaat nicht so viel zu tun. Und das ist, wenn man sich darüber unterhält, klingt es immer so abstrakt, wenn man sagt, das ist irgendwie Rechtsstaat, ist irgendwie schwierig in Ungarn oder ist abwesend oder die Kommission sperrt irgendwelche Gelder, weil die sagen, wir haben da rechtsstaatliche Defizite, so. Aber was das denn konkret bedeutet, dass man im Zweifel als angeklagte Person eben gar keine vernünftigen Verteidigungsmöglichkeiten hat in so einem Gerichtsverfahren, so. Das ist dann eben nochmal eine andere Nummer.
Ungarn hat ja zugesichert, dass Maya T. eine Haftstrafe in Deutschland verbüßen darf. Das war Teil dieser Zusicherung, die auch im Verfahren vom Kammergericht irgendwie eine Rolle gespielt haben. Nun beträgt das Höchststrafmaß dort ja 24 Jahre und so ein hohes Strafmaß, das gibt es in Deutschland ja eigentlich gar nicht. Also selbst bei lebenslanger Haft hat man die Möglichkeit, nach 15 Jahren den Strafrest zur Bewährung auszusetzen. Und es gibt ja auch nicht irgendwie so verschiedene Haftstufen mit irgendwie besonderer Härte oder weniger. Also es gibt einen offenen und geschlossenen Vollzug, aber das hat nichts mit dem Strafmaß zu tun. Wie soll denn das dann am Ende funktionieren? Also wie soll da Deutschland quasi zusichern, dass das genauso vollstreckt wird, wie Ungarn das irgendwie ausgeurteilt hat?
Das wissen wir auch noch nicht so richtig. Darüber werden die sich dann verständigen müssen, die deutschen Behörden und die ungarischen. Deswegen, wir sehen das so ein bisschen skeptisch. Also ob das auch zeitnah passiert, weil wir glauben, es ist nicht so einfach, sich da anzunähern. Dazu kommt, dass im nächsten Jahr die Wahlen anstehen. Orban will gern wiedergewählt werden in Ungarn und er will sich da sicherlich keine Blöße geben. Also wir haben schon die Befürchtung, dass das mit der Rücküberstellung jetzt auch nicht so ganz fix geht, wie das jetzt auf dem Papier steht. Die Ungarn werden sicherlich sich da einige, also ich weiß auch nicht, wie man da zusammenkommt, irgendwas zwischen 24 und 10 Jahre und auch sonstige Haftbedingungen. Weiß ich nicht, wie man sich da einigen soll. Und wir haben die Befürchtung, das könnte sich auf jeden Fall ein bisschen länger hinziehen, bis es da Bewegung gibt.
Und es zieht sich noch ein bisschen länger hin, aber was versuchen Sie jetzt für Maya T. gerade zu erreichen? Also wir haben ja schon viel über die Haftbedingungen gesprochen und über den Hungerstreik und auf das Verfahren hat man natürlich wenig Einfluss. Aber was ist jetzt das Ziel? Was versuchen Sie für Maya T. zu erreichen?
Die Haftbedingungen sind der zentrale Punkt. Juristisch haben wir in Deutschland jetzt alles gemacht, was man machen kann. Man könnte jetzt auf europäischer Ebene vielleicht nochmal was angehen, aber dazu brauchen wir erstmal Beschlüsse in Ungarn selbst, über die wir dann eben weitergehen könnten. Und da lassen die sich sehr viel Zeit. Also wie gesagt, das wird bisher nicht entschieden. Schwierig. Eine Sache wäre mir noch wichtig.
Gerne.
in der Wahrnehmung zu diesem Fall gibt es immer so ein bisschen, zwei Welten. Es gibt eine juristische Welt, und da haben wir auch viel Interesse und Zuspruch sozusagen erfahren, die das immer sehr verhältnismäßig nüchtern betrachtet und sich sozusagen die Rechtsverstöße angucken und sich mit diesen Urteilen beschäftigen und auch jetzt sozusagen mit den Bedingungen des Verfahrens in Ungarn. Und dann gibt es auf der politischen Seite nochmal so ein bisschen so eine andere Ebene, wo wir immer das Gefühl haben, da geht es gar nicht so richtig um diese Bedingungen oder um Menschenrechte oder so, sondern da geht es viel um Sympathie. Und dadurch spalten sich sozusagen die Lager. Und es ist uns eigentlich immer total wichtig zu sagen, darum geht es gar nicht. Also es geht ja darum, dass Leute, gerade Leute, die eben vielleicht vom Großteil der Bevölkerung eben wenig Sympathie entgegengebracht werden, weil sie bestimmten Vorwürfen ausgesetzt sind, dass gerade diese Leute Anspruch haben auf eine vernünftige rechtsstaatliche Behandlung und auf eine Einhaltung von Grundrechten und dass man das eben nicht daran koppeln kann. Und so passiert das ja oft in den Kommentarspalten, dass man das eben nicht an den Vorwurf koppeln kann, der aus unserer Sicht im Übrigen auch noch total weit entfernt ist von einer schuldhaften Erfüllung sozusagen, sondern dass es sozusagen rechtsstaatliche Grundsätze sind, die jetzt erstmal für alle gelten und eben umso mehr für eine Person, wo jetzt nicht die Bild-Zeitung sagt, oh ja, ist ja eine Riesenungerechtigkeit, weil die Person ist so nett. Also darum geht es ja überhaupt nicht.
Das ist so diese vielen Ebenen, die nebeneinander stehen. Also man kann verurteilen, was hier erstmal nur vorgeworfen wird, aber selbst wenn sich diese Vorwürfe am Ende irgendwie bewahrheiten sollten, kann man das natürlich nicht richtig finden, aber nichtsdestotrotz gelten immer noch die Menschenrechte, die Werte aus der EMRK, aus dem Grundgesetz. Wenn wir auf die Umstände des Auslieferungsverfahrens gucken, auch auf das Grundrecht, auf einen effektiven Rechtsschutz etc., das gilt auch alles für Personen, wie gesagt, die man halt aufgrund der Straftaten, die sie möglicherweise begangen haben, nicht sympathisch findet oder nicht nett findet oder wo man das nicht richtig findet. Das gehört in einem Rechtsstaat einfach dazu.
Genau, und wir würden uns ja gerne über die Vorwürfe unterhalten, aber eben in einem vernünftigen rechtsstaatlichen Rahmen, wo sozusagen auch die Möglichkeit, sich effektiv zu verteidigen. Und das wird eben im Moment nicht geboten. Wir haben ja schon sozusagen vor dieser Auslieferung darum gekämpft, dass eben dieser Prozess auch in Deutschland stattfindet. Also alle späteren, sage ich jetzt mal, Personen in diesem Komplex, da finden jetzt ja, die sind jetzt Anklagen erhoben worden, da finden ja die Prozesse in Deutschland statt. Insofern war das jetzt schon ein bisschen so ein Kollateralerfolg von dieser Verfassungsbeschwerde von Mayer, auch wenn es Mayer jetzt selber nicht so richtig viel geholfen hat in der Situation. Da hat ja schon so ein bisschen so ein Umdenken stattgefunden. Aber genau, das wäre halt der richtige Rahmen, um sich darüber auszutauschen.
Vielen Dank, Herr Richwin, für das sehr interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Soweit Sven Richwin, der Anwalt von Maya T. Alena, du hast dich ja auch mit einem anderen Aspekt noch beschäftigt, und zwar, was eigentlich das Auswärtige Amt im Fall Maya T. weiterhin unternimmt. Du hast beim Auswärtigen Amt nachgefragt, Fragen gestellt, wie es Maya T. in Ungarn geht und was das Auswärtige Amt für Maya T. tut. Was hast du daraus bekommen?
Genau, also die Antwort kam dann auch ziemlich schnell, obwohl ich wirklich einige Fragen gestellt hatte. Und die lautet ungefähr so. Also Maya T. werde konsularisch betreut und sie sei auch schon mehrfach in Haft besucht worden. Man stehe in engem Kontakt zu den Familienangehörigen von Maya T. und habe auch Kontakt zu den Anwälten. Was die Haftbedingungen angeht, hat das Auswärtige Amt im Übrigen sehr allgemein geantwortet. Also im Zuge der konsularischen Betreuung werde bei Bedarf für eine Verbesserung der Haftbedingungen, werde man sich da einsetzen, und das habe man eben auch bei Maya T. getan. An allen bisherigen Gerichtsterminen hätten Mitarbeiter der Deutschen Botschaft teilgenommen, und ansonsten sei das Auswärtige Amt besorgt über den seit dem 5. Juni andauernden Hungerstreik, und es sei wichtig, dass Maya T. die notwendige medizinische Versorgung erhalte.
Ja, das ist ja gut, dass das Auswärtige Amt sich sorgt um den Gesundheitszustand von Maya T., wenn Maya T. eben jetzt im Hungerstreik ist. Ich frage mich so ein bisschen, der Grund für den Hungerstreik sind ja die Haftbedingungen, die wohl sehr schlimm sind, wie wir vorhin gehört haben, auch von Sven Richwin. Was hat denn das Auswärtige Amt da gesagt? Sind Sie auch besorgt über diese Haftbedingungen?
Das haben Sie so explizit nicht gesagt. Ich habe da auch explizit nachgefragt, zum Beispiel nach der Schlafsituation, also dieses einmal in der Stunde geweckt werden seit ungefähr einem Jahr. Aber darauf habe ich keine Antwort bekommen. Ich habe auch explizit gefragt, wie sieht das aus? Ist das mit Artikel 3 EMRK vereinbar, was da passiert? Also verstößt das nicht vielleicht gegen das Folterverbot oder das Verbot erniedrigender Behandlung? Auf diese Fragen habe ich keine Antwort bekommen. Und ich habe natürlich auch gefragt, ob aus diesen Umständen der Auslieferung, dieser rechtswidrigen Auslieferung, die besonders schnell vollzogen wurde, ob das Auswärtige Amt da irgendwelche Konsequenzen draus zieht, ob man sich da denkt, jetzt setzen wir uns irgendwie besonders für diese Person ein, wir versuchen, die irgendwie zurückzuholen. Und auch darauf habe ich nicht so richtig eine Antwort bekommen.
Was hat denn das Auswärtige Amt genau gesagt? Bei diesem Punkt finde ich auch interessant, rechtswidrige Auslieferung könnte man meinen, es gibt ja zumindest so eine gewisse, vielleicht erhöhte politische Verpflichtung, wenn sowas stattgefunden hat. Das heißt, wenn der Staat eigentlich sozusagen was falsch gemacht hat bei der Auslieferung einer Person, ob man da eine besondere Pflicht hat, da auch wieder dagegen was zu machen oder vielleicht sogar Meyer T. irgendwie mit politischem Druck auch zurückzuholen. Wie war da genau die Antwort des Auswärtigen Amtes?
Also auch hier war die Antwort sehr allgemein. Man stellt fest, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, das Auswärtige Amt war nicht Partei in diesem Verfahren und war auch selbst nicht an der Auslieferung beteiligt. Und im Prinzip war es das dann eigentlich schon. Also das Auswärtige Amt scheint so ein bisschen davon auszugehen, dass diese ganzen Umstände, die Deutschland, also wo Deutschland quasi ja mit für verantwortlich ist, dass das alles nichts mit ihnen zu tun hat. Das lese ich so aus dieser Antwort raus.
Wir wissen natürlich nicht genau, was da hinter den Kulissen läuft, ob da auf irgendwelchen Kanälen mit Ungarn kommuniziert wird und die uns das einfach nicht sagen. Aber für uns als Berichterstatter jetzt über diesen Vorgang ist das natürlich erstmal ein bisschen unbefriedigend. Wie jetzt Meyer T. in Ungarn behandelt wird und wie der Prozess gegen Meyer abläuft, das kann noch in einer anderen Sache wichtig werden, in einem anderen Auslieferungsverfahren. Es ist ja so, die meisten Strafverfahren gegen Beschuldigte in diesem sogenannten Budapest-Komplex, also bei diesen mutmaßlichen Taten von Linksextremisten am Tag der Ehre, die werden mittlerweile in Deutschland geführt. Das gilt aber nicht für alle Verfahren, für eins nämlich nicht. In einem Fall nämlich, gegen einen weiteren Beschuldigten, da läuft noch ein Auslieferungsverfahren. Wieder wäre das ein Auslieferungsverfahren nach Ungarn. Und hier geht's um Said A. Alena. Wer ist denn Said A.?
Said A. ist ein syrischer Staatsbürger. Er ist mit seiner Familie vor über 10 Jahren nach Deutschland gekommen. Die Familie ist aus Syrien geflüchtet. Und dann hatte er im Prinzip so eine ganz normale Biografie. Also er ist zur Schule gegangen, hat Abitur gemacht, glaube ich auch noch ein FSJ, im Orchester gespielt. All diese Sachen. Und auch ihm wird vorgeworfen, sich an diesen brutalen Angriffen in Budapest beteiligt zu haben. Er könnte nun halt noch ausgeliefert werden. Das ist der Unterschied in Anführungszeichen zu den deutschen Staatsangehörigen.
Also Said A. droht die Auslieferung. Es gibt dieses Auslieferungsverfahren. Wo stehen wir da gerade? In welchem Stand ist dieses Auslieferungsverfahren?
Das stockt so ein bisschen. Also in einem Auslieferungsverfahren gibt es auch im Prinzip einen Beschleunigungsgrundsatz. Das soll halt schnell gehen. Und Said A. wurde, nachdem er sich dann gestellt hatte, wurde er erstmal in Haft genommen. Und dieser Haftbefehl wurde mittlerweile außer Vollzug gesetzt, weil eben das Verfahren so lange dauert. Und entschieden hat das Kammergericht in Berlin, also dasselbe Gericht, das damals auch über die Auslieferung von Meyer T. entschieden hat. Und im Rahmen dieser Prüfung hat das Gericht dann auch geprüft, ob die Auslieferung selbst von vornherein unzulässig erscheint.
Von vornherein unzulässig erscheint. Das ist hier das rechtliche Kriterium. Wann ist das erfüllt? Wann kann man davon ausgehen, dass eben eine Auslieferung von vornherein unzulässig erscheint?
Zum Beispiel, wenn die Haftbedingungen in dem ersuchenden Staat, das ist hier Ungarn, gegen das Folterverbot und das Verbot der unmenschlichen Behandlung verstößt aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Oder wenn es eben rechtsstaatliche Defizite gibt, wenn dort kein faires Gerichtsverfahren sichergestellt werden kann. Und das Kammergericht hat hier relativ knapp festgestellt, dass solche Hindernisse in Bezug auf Ungarn nicht ersichtlich sind und dass man noch darauf warte, dass die ungarischen Behörden hier weitere Erklärungen abgeben in Bezug auf Said A., wie man mit ihm umgehen wird, etc. Also mit anderen Worten, derzeit sieht das Kammergericht keinen Anlass dazu, das Auslieferungsverfahren von Said A. zu stoppen, auch nicht wegen möglicher Menschenrechtsverletzungen.
Alena, lass uns noch ein bisschen dieses Kriterium, dieses rechtliche Kriterium von vornherein unzulässig, lass uns das noch ein bisschen erklären vielleicht, was das genau bedeutet. Das bedeutet ja im Grunde, dass solche Auslieferungshindernisse in Bezug auf Ungarn ja einem eigentlich ins Auge springen müssen, also offensichtlich sein müssen, oder?
Ganz genau, also das funktioniert im Prinzip so wie bei einem Untersuchungshaftbefehl. Da prüft man auch nicht in aller Gänze mit einer Beweisaufnahme etc., ob da jetzt irgendwie jemand eine bestimmte Straftat begangen hat, sondern man prüft kursorisch. Und so hat das Kammergericht hier auch kursorisch im Prinzip diese Auslieferungshindernisse geprüft, also es liegt eben nicht in aller Tiefe. Aber nach dem, was wir eben mit Herrn Richwin über Meyer T. besprochen haben, um die Isolation, das stündliche Wecken, über die Fesselungen, die kleine von Ungeziefer befallene Zelle und auch das Strafverfahren nach Aktenlage der voreingenommene Richter, das ist dann doch eine beachtliche Entscheidung, wie ich finde.
Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass Karlsruhe hier, also das Bundesverfassungsgericht, gesagt hat, die Auslieferung von Meyer T. nach Ungarn, die hätte eigentlich gestoppt werden sollen. Ja, also müssen eigentlich, also gestoppt werden müssen.
Eigentlich gestoppt werden müssen und das Interessante ist, wie ich dann herausgefunden habe, ist eben nicht nur das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, stopp, bei Ungarn muss man ganz genau draufschauen, wenn es um eine menschenrechtskonforme Unterbringung in Haft geht, sondern auch andere Gerichte in Europa, nämlich in Frankreich und in Italien, haben Auslieferungen nach Ungarn verhindert, wegen eben zu erwartender Menschenrechtsverletzungen in Ungarn. Auch in diesen Entscheidungen ging es um Beschuldigte in dem Budapest-Komplex, also wieder diese Angriffe am Tag der Ehre auf Rechtsextreme, und sowohl das Gericht in Mailand, also in Italien, und auch das Gericht in Paris haben gesagt, es darf nicht nach Ungarn ausgeliefert werden, weil die Haftbedingungen eben nach Auffassung dieser Gerichte gegen Artikel 3 EMRK, also gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, verstoßen, zu der sich auch eben Ungarn und Deutschland bekannt haben und verpflichtet haben.
Artikel 3, das ist ja sozusagen materiellrechtlich, da geht es um Folterverbot, Verbot von erniedrigender und unmenschlicher Behandlung. Aber ich glaube, das Pariser Gericht, das hat noch was anderes gesehen. Die haben nämlich auch noch gesagt, Artikel 6 MRK, also das Recht auf ein faires Verfahren, auch das sei sozusagen gefährdet.
Ja, und ich habe mit dem Anwalt aus diesem französischen Verfahren gesprochen. Der hat den Beschuldigten Gino vertreten in diesem Auslieferungsverfahren. Und der hat mir gesagt, dass das schon etwas ganz Besonderes ist. Laurent Pasquier-Marinacci ist der Name dieses Verteidigers. Er hat Gino zusammen mit Juri Krasulia in dem Auslieferungsverfahren vertreten. Und er hat mir auch erklärt, dass ein Auslieferungsverfahren in der EU eigentlich auf dem Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens basiert. Eigentlich.
On postule que tous les pays de l'Union présentent les mêmes garanties en termes d'indépendance de leur pouvoir.
Alle Länder der Union sollen die gleichen Garantien in Bezug auf die Unabhängigkeit ihrer Justiz haben. Einem Land, das von einem anderen Land eine Person ausgeliefert haben möchte, ist deshalb prinzipiell zu vertrauen. Das heißt, man geht davon aus, dass diese Person einen fairen Prozess erhält. Der ausliefernde Staat muss also nicht kontrollieren. Es gibt eine Ausnahme, und das ist der Fall, in dem das ausliefernde Land meint, dass es im Ausland allgemeine systemische Mängel gibt, die die Unabhängigkeit der Justiz beeinträchtigen. Es ist äußerst selten, dass ein EU-Land der Ansicht ist, dass ein anderes EU-Land derartige systemische Mängel im Hinblick auf die Regeln eines fairen Verfahrens aufweist. Die französischen Richter haben dies aber getan.
Also wenn ich das jetzt alles mal zusammenfasse, grundsätzlich vertrauen EU-Staaten einander, was die Rechtsstaatlichkeit von Gerichtsverfahren angeht. Und in Paris haben die Richter aber gesagt, wir vertrauen Ungarn nicht, dort gibt es Mängel.
Um welche Mängel geht's genau?
Auch das habe ich Laurent Pasquier-Marinacci gefragt. Und er sagt,
die wichtigsten Punkte, die geprüft wurden, ist die Gefahr, dass die Regierung Druck auf die Richter ausübt, und zweitens auch die richterliche Unabhängigkeit.
Das Pariser Berufungsgericht ist dann ziemlich tief in diese Prüfung eingestiegen. Und sie haben sich insbesondere für eine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aus dem Jahr 2016 gestützt. Darin hat der EGMR festgestellt, dass die Richter in Ungarn nicht unabhängig sind, dass sie insbesondere in ihrer Meinungsfreiheit rechtswidrig eingeschränkt werden. Das übrigens durch eine Justizreform, die Orbán relativ am Anfang seiner Präsidentschaft durchgeführt hat. Also diese Entscheidung 2016, das ist jetzt mittlerweile 9 Jahre her, aber immer noch ziemlich aktuell.
Und auf der Grundlage dieser EGMR-Entscheidung von 2016 hat dann das Pariser Gericht jetzt in einem Auslieferungsverfahren im Budapest-Komplex festgestellt, dass der beschuldigte Gino in Ungarn kein faires Verfahren bekommen würde und dass die Haftbedingungen in Ungarn gegen das Verbot der Folter oder der erniedrigenden und unmenschlichen Behandlung aus der EMRK verstoßen würden. Also schon ein ziemlich eindeutiges Verdikt dieses Pariser Gerichts, muss man sagen.
Ja, genau, so kann man das zusammenfassen. Und die Richter in Frankreich haben sich dabei aber auch genau angeschaut, wie es Maya T. in Haft ergeht. Also sie haben über Gino in Frankreich entschieden, und für sie hat es eine ganz besondere Rolle gespielt, wie eben Maya T. in Haft und vor Gericht behandelt wird. Also dass Maya T. da dreifach gefesselt mit einer Leine um den Bauch vorgeführt wird. Auch die Straferwartung von 24 Jahren, die ja auch über Maya T. schwebt, die haben sie sich angeschaut und die erschienen ihnen unverhältnismäßig. Also eine sehr umfangreiche Entscheidung, bei der eben auch gerade dieser deutsche Fall eine Rolle gespielt hat. Eine kritische Prüfung wurde da gemacht, und das ist genau diese kritische Prüfung, die man sich dann auch vom Kammergericht Berlin wünscht, wenn es dann tatsächlich demnächst in der Sache über die Auslieferung von Zaid A. nach Ungarn entscheiden muss. Ja, das soll das Fazit dieser Folge gewesen sein. Es ist eine lange Folge geworden, und ich bedanke mich bei allen, die jetzt noch dran sind. Und an dieser Stelle auch vielen Dank an meinen Co-Moderatoren Max Bauer.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Anregungen und Kritik gehen wie jede Woche an justizreporterin@swr.de. Mein Name ist Alina Lagmüller. Tschüss und bis zum nächsten Mal.